ARD.
Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute an diesem sonnigen Donnerstag, an dem sich nach dem Feierabend sicherlich auch einige von euch fragen, ob sie vielleicht noch eine Runde schwimmen gehen. Mein Name ist Tanja Richter und ich würde zum Schwimmen ja immer den Badesee dem Freibad vorziehen. Und ihr?
Freibad.
Badesee. Weniger voll.
Ich gehe auch lieber in Badesee. Ich mag, dass das so direkt in der Natur ist.
Freibad. Ist schon schöner, als durch die Wiesen zu trapern und sich dann irgendwo auszuziehen, wo es geht. Ne?
Ich finde die Toilettensituation auch immer sehr wichtig. Und im Freibad ist es natürlich ein bisschen komfortabler.
Eher Typ Badesee. Wobei Freibad auch immer gut ist, dann kann man Pommes essen.
Okay, das stimmt. Der Sommer ist also zurück in Hamburg. Es wird jeden Tag wärmer. Samstag habe ich gesehen 28 Grad. Und Hitze, die kann ja auch ungesund sein. Ob unsere Stadt genug für den Hitzeschutz tut und wie Hamburg dabei im bundesweiten Vergleich abschneidet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht's um Hamburgs U-Bahnen und Busse. Die werden nämlich immer mehr genutzt und die Hamburger Hochbahn hat einige Investitionen geplant. Das und mehr sind die Themen in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 12. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Eins der beliebtesten Gesprächsthemen ist ja natürlich das Wetter. Gerade beim Smalltalk oder wenn die Temperaturen steigen, so wie gerade hier bei uns in Hamburg. Denn der Sommer ist zurück. Bäderland hat auch schon wieder alle Freibäder geöffnet. Und passend dazu hat die Deutsche Umwelthilfe ihren Hitzecheck 2.0 veröffentlicht. Denn die Hitze ist natürlich nicht nur spaßig. Jedes Jahr sterben auch tausende Menschen infolge von extremer Hitze. Deshalb hat die Umwelthilfe mal geschaut, wie gut der Hitzeschutz in deutschen Städten ist. Jenny Witt kennt die Ergebnisse und Jenny, ich kann ja schon mal verraten, Hamburg hat eine grüne Karte bekommen. Welchen Platz belegen wir denn?
Ja, genau. Wir sind glücklicherweise recht weit unten in der Tabelle, denn ganz oben sind die Städte, wo die Menschen am meisten unter der Hitze leiden. Ne? Von unten gesehen haben wir es auf Platz 18 geschafft. Das ist gar nicht schlecht. Insgesamt 190 Städte, die bewertet wurden. Und die Deutsche Umwelthilfe, die hat exakt danach geguckt, wie gut die Menschen in diesen Städten vor extremer Hitze geschützt sind.
Und was hat man sich beim Check da genau angeguckt? Was ist in Hamburg anders als jetzt in anderen Städten, die da schlechter abschneiden?
Ja, da hat die Umwelthilfe sich vier Kriterien angeguckt, vier bestimmte Dinge. Ne? Erstens, wie viel Grün gibt es in einer Stadt? Und zwar in den bewohnten Gebieten, also nicht in den Industriegebieten. Zweitens, wie viel Prozent der Flächen sind versiegelt? Drittens, wie hoch klettert die Temperatur auf den Oberflächen in der Stadt? Das kennst du ja im Sommer in der Innenstadt, wenn du an einem Gebäude lang gehst, dann kriegst du ja manchmal so eine richtige Hitzewelle von den Oberflächen. Ne? Und viertens, welche Bevölkerungsdichte hat die Stadt? Ja, und da ist Hamburg also in einigen Dingen klar im Vorteil, vor allem was die Versiegelung angeht. Da sind wir bei ungefähr 42% der Flächen, ein bisschen darüber. Die sind dann mit Asphalt oder Beton oder Gehwegplatten bedeckt. Aber in vielen anderen Städten, da liegt der Anteil eher so bei 50%. Durchschnitt ist 45, aber manche sind schon weit drüber. Und das ist eben total wichtig, weil solche Flächen die Wärme reflektieren und das führt dann zu dieser stehenden Hitze in der Innenstadt. Zweitens hat Hamburg ziemlich viel Grün. Das hilft natürlich dabei, die Stadt zu kühlen. Weiß man ja, ne? Wenn man von einem Gebiet ohne viele Bäume in einen Stadtteil mit viel Grün kommt, dann fühlt sich das einfach rundum angenehmer an. Ja, und da ist trotzdem noch Luft nach oben. Also man hört oft, dass Hamburg eine der grünsten Städte Deutschlands ist, aber das stimmt nicht ganz. Es gibt viele Städte, die durchaus in dieser Tabelle auch mehr Grün pro Quadratmeter haben, zum Beispiel Berlin oder Wuppertal oder auch Darmstadt. Also da sind noch so ein paar Sachen, da könnte man noch nachjustieren.
Okay, wie sieht's denn in den anderen norddeutschen Städten aus?
Ja, da sind schon so einige norddeutsche Städte auf den besseren Plätzen, darunter Kiel, Flensburg, Wilhelmshaven und sogar Norderstedt. Ganz oben bei uns, die Nachbarn. Und bei denen sind noch weniger Flächen versiegelt teilweise als im deutschlandweiten Durchschnitt. Aber man muss eben auch sagen, einige davon liegen in Küstennähe. Ne? Und da hast du halt diese kleine Brise, die da reinkommt, die Oberflächen kühlt. Und das bringt dann diesen ganzen Hitzeindex in dieser Tabelle natürlich auch wieder runter. Also vielleicht stehen die Städte im Vergleich zu den anderen deswegen etwas besser da. Die Deutsche Umwelthilfe sagt auf jeden Fall, dass die Städte im Norden da einen Vorteil haben. Im Süden, wo du eben kein Meer und keine großen Flüsse hast, wo der Wind von der Nordsee reinkommt, das ist schon ein anderer Schnack da unten.
Ja, stimmt. Was müsste Hamburg denn jetzt eigentlich noch verändern, um in diesem Ranking jetzt noch besser zu werden?
Ja, das eine ist halt das Bepflanzen von noch weiteren Flächen, also mehr Bäume, mehr Gründächer, mehr begrünte Flächen insgesamt. Das sieht die Umwelthilfe keinesfalls als nur ein nettes Extra an. Ne? Das ist kein nice to have, sondern das ist genauso wichtig, sagt sie, wie andere Baumaßnahmen in der Stadt, wie Wohnungsbau, wie Infrastruktur. Und das müsste sogar gesetzlich verankert werden. Da sollten also mindestens die Grünanteile in jedem öffentlichen Gelände und auf jedem öffentlichen Gebäude festgelegt werden. Und die Umwelthilfe fordert auch zusätzliche Gelder von Bund und Ländern, um die Städte grüner zu machen. Und auch in Hamburg, wie überall sonst, je weniger Flächen versiegelt sind, desto besser. Ich weiß, in Wandsbek zum Beispiel wird gerade debattiert, ob Parkplatzflächen mit so einem Betongitter ausgestattet werden könnten, statt mit Asphalt, wo durch dieses Betongitter eben auch noch Gras wachsen könnte, sodass der Regen versickert und dann wieder verdunsten kann, was die Stadt ja wieder kühlt. Solche Dinge wären sicherlich von Vorteil, wenn es darum geht, die Stadt zu kühlen, weil der Klimawandel, der schreitet ja voran. Und wie du sagtest, ne, jedes Jahr sterben so um die 3000 Menschen in Deutschland an den Folgen extremer Hitze. Also das kostet Leben und das kostet auch Gesundheit.
Absolut. Dankeschön, Jenny. Fragt ihr euch morgens auch manchmal, mein Gott, ist das wieder voll hier in der U-Bahn? War das immer schon so? Ja, dann kann ich euch sagen, nein, denn es fahren immer mehr Leute Bus und Bahn. Die Hamburger Hochbahn hat einen Fahrgastrekord für das letzte Jahr bekannt gegeben. 551 Millionen Fahrgäste in Bussen und U-Bahnen hat das Unternehmen 2024 gezählt. Das hat die Hochbahn heute mitgeteilt bei ihrer Jahrespressekonferenz, bei der auch mein Kollege Reinhard Postel dabei war. Reinhard, mehr Fahrgäste gleich mehr Einnahmen, oder?
Ja, genau. Gut gerechnet. Die Fahrgastzahl stieg um knapp 5%. Ich habe das mal umgerechnet. Das sind täglich 70.000 Fahrgäste mehr. Das merkt man natürlich in den Bussen und U-Bahnen. Ne? Und der Umsatz, der kletterte sogar um 14%. Denn die Hochbahn bekam zum Beispiel 14 Millionen Euro vom Senat dafür, dass sie seit letztem Jahr Hamburgs Schülerinnen und Schüler kostenlos mitnimmt. Und das fasst Hamburgs Hochbahnchef Robert Hendrich alles in allem so zusammen.
Besonders erfreulich ist, dass auch der Umsatz deutlich gestiegen ist. In Hamburg natürlich auch getrieben durch das Schülerticket, was ja eingeführt wurde. Und das bedeutet, zusammengenommen auch mit intensiver Kostenarbeit, die wir geleistet haben bei der Hochbahn, dass der Jahresausgleich, den die Stadt für uns leistet, nicht weiter gestiegen ist, sondern sogar leicht gesunken ist im Jahr 2024.
Also gute Nachricht. Erstmals seit Jahren kostet die Hochbahn den Hamburger Steuerzahler weniger. Es sind 8 Millionen weniger, aber immerhin noch 287 Millionen Euro. Ja, dennoch wird kräftig investiert. 1,3 Milliarden sind es. Und die fließen vor allem in den Bau neuer U-Bahn-Strecken. Wir kennen das ja schon, die U5 nach Stahlshoop und Bramfeld. Für die Haltestelle Stahlshoop übrigens beginnen dieses Jahr endlich die Bauarbeiten. Ja, dann wird noch die U4 verlängert in die Horner Geest und sie wird auch verlängert zur anderen Seite von den Elbbrücken zum Grasbrook. Und da wird jetzt die Planfeststellung eingeleitet. Und dann fließt noch ein Batzen von 300 Millionen Euro in den Kauf neuer U-Bahn-Züge, die bald ausgeliefert werden, entweder mit Führerstand oder ohne Fahrstand, weil die U5 nur diese Linie dann künftig vollautomatisch fährt. Das heißt, man braucht vorne auch keinen Zugführer und keine Zugführerin mehr. Und insofern sind die Züge sozusagen vorne nur Gläsern für die Passagiere.
Wird denn eigentlich auch weiter in E-Busse investiert?
Ganz kräftig sogar. Dieses Jahr allein 130 Millionen Euro. Das liegt aber daran, dass Daimler die Elektrobusse letztes Jahr nicht wie versprochen geliefert hat. Und die holen das jetzt ganz eilig nach. Warum? Die E-Busse bekommen nur noch eine Förderung, wenn sie in diesem Jahr fertig ausgeliefert werden. Und zwar eine satte Förderung vom Bund. Die liegt so ungefähr bei 150.000 Euro pro Bus. Und Silvester fällt das weg. Deshalb muss die Hochbahn dann später den vollen Preis der Elektrobusse zahlen. Das sind 600.000 Euro und ein Dieselbus kostet nur die Hälfte.
Okay, heißt das, dass die Hochbahn jetzt auch wieder in neue Dieselbusse investiert?
Nein, die Hochbahn bleibt dabei. Wir kaufen keine Dieselbusse mehr. Aber sie lässt die vorhandenen Busse nun überraschend länger laufen. Die werden bald relativ günstig überholt und können dann 2 bis 3 Jahre länger fahren. Und sie werden künftig nicht mit Diesel, sondern mit Ersatzkraftstoff betankt, der etwa aus altem Fritteusenfett kommt oder aus Industriefetten. Und die übrigens nur in Europa eingekauft werden, weil das Zeug gibt's auch aus China, aber da wird häufig geschummelt. Die gelten dann in der Klimabilanz als CO2-frei, weil sie recycelt werden. Ja, und dann nennt Verkehrssenator Anis Tjax noch einen Grund, warum man die Dieselbusse bei uns länger brauche, wegen der Kriegsgefahr durch Russland.
Wir müssen uns überlegen, ob wir als Staat aufgrund der Kriegsereignisse in Europa eine strategische Busreserve brauchen, die nicht auf Elektro läuft. So, das ist auch noch nicht abschließend entschieden. Wir wollen weiterhin noch emissionsfreie Fahrzeuge anschaffen.
Ja, und andererseits ist das schon ein Rückschritt für die Elektrobus-Strategie. Man mogelt sich so ein bisschen um die CO2-Problematik herum.
Viele fühlen sich ja in Bussen und Bahnen manchmal unsicher, ne? Also so gerade abends, vielleicht ja auch vor dem Hintergrund der Messerattacke, da in einem Bus in Bild steht im April. Plant die Hochbahn denn auch was in Sachen Sicherheit?
Ja, tatsächlich auch da eine Menge. 40 Leute werden mehr eingestellt. Im Moment haben wir 430 Leute in der Hochbahnwache. Das werden dann 40 mehr. Dann sollen die zum Teil Bodycams bekommen. Dann wird die Zahl der Kameras auf den Bahnsteigen erhöht und man prüft auch eine künstliche Intelligenz, die womöglich anhand von abrupten Bewegungen von Fahrgästen erkennen kann, ob jemand ein Messer in der Hand hat und auf jemand losgeht oder sowas in der Richtung.
Okay, dankeschön, Reinhard. Das Hamburg Ballett, das ist ja weltberühmt und momentan cheflos sozusagen, weil der Vertrag mit dem neuen Intendanten, dem Miss Volpi, diese Woche ja aufgelöst wurde, ihr erinnert euch. Gegen den Ex-Chef der Miss Volpi hatten Tänzerinnen und Tänzer schwere Vorwürfe erhoben. In einem Brandbrief war da von schlechter Kommunikation oder fehlender Transparenz und auch einer abschätzigen Haltung die Rede. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie es beim Hamburg Ballett weitergeht. Kultursenator Carsten Broster hat sich heute dazu geäußert gegenüber dem NDR Hamburg Journal. Und er hat deutlich gemacht, dass man da noch ganz am Anfang steht, aber für die weitere Planung auf jeden Fall auch die Kompanie mit einbezogen wird.
Wir reden gerade mit denjenigen, die ins Interim gehen. Dann wird mit den Tänzerinnen und Tänzern darüber gesprochen werden müssen, wie man überhaupt wieder zu einer Kultur des Miteinanderarbeitens findet und auch sozusagen, welche Ansprüche an eine künftige Leitung da sein werden. Und daran anschließend, so haben wir es vereinbart im Aufsichtsrat, wird es eine Findungskommission geben. Da geht jetzt aber wirklich auf eine Gründlichkeit und eine Beruhigung der Situation vor irgendwelche schnellen Entscheidungen.
Und wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, ihr den Fall vielleicht noch gar nicht richtig mitbekommen habt, hört gerne da nochmal in die Podcast-Folge vom Dienstag rein oder guckt bei uns in der NDR Hamburg App. Und das war Hamburg heute. Wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Dann haben wir übrigens auch wieder ein paar schöne Kulturtipps für euch fürs Wochenende. Also, bis morgen. Ciao.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.